Perfekt.
Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
Und damit herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
Mein Name ist Ansgar Riedeser.
Und wir hängen hier im Eiszimmer, was gar nicht mehr so eisig ist, weil hin und wieder mal die Sonne scheint, und haben Semesterferien und langweilen uns in Leipzig. Also ich habe jetzt einfach mal für uns gesprochen, ich langweile mich in Leipzig.
Also ich habe ein wahnsinnig aufregendes Leben.
Echt? Hau raus.
Ich habe heute zum Beispiel sehr lange, aber sehr schlecht geschlafen. Das war interessant, habe ich mich nicht gelangweilt.
Hast du was geträumt?
Ja, sehr viele Sachen. Ich habe vor dem Einschlafen noch einen Artikel über diesen Missbrauchsgipfel von der katholischen Kirche gelesen, der gerade stattfindet. Und dann ging es, glaube ich, irgendwie um den Vatikan. Es war aber ganz seltsam. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging.
Ich habe heute, der Postillon hat auch was dazu gepostet, irgendwie Priester reisen jetzt wieder ab, weil es beim Missbrauchsgipfel darum geht, es zu verhindern. Humor, Satire darf alles.
Yay!
Und da hat irgendwie der Top-Kommentar war, und führe mich nicht in Versuchung, sondern suche mich in der Unterführung.
Ich war auch alt.
Alt?
Ja.
Echt?
Ja, alt. Ja,
du bist auch katholisch aufgewachsen, da kennt man diese ganzen Witze schon. Und darum hast du schlecht geträumt, weil gerade dieser Gipfel...
Nee, ich glaube, ich habe einfach schlecht geschlafen und das war dann zufällig so der Content, den mein Gehirn gerade zur Verfügung hatte.
Ja, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen, als da diese Studie rauskam, haben wir uns ja so ein bisschen reingelesen, beziehungsweise wir sind es überflogen und waren immer wieder empört und dann haben wir wieder weitergelesen und waren wieder empört. Es ist ja wahnsinnig wenig im Verhältnis zu dem, was die Dunkelziffer ist, was da jetzt offengelegt wurde in dieser Studie. Also wo es jetzt um Missbrauch in der Kirche geht. Und darum, ich glaube, das war so einer der Gründe, weshalb wir uns dann entschlossen haben, nicht darüber zu reden, aber spannend ist es natürlich trotzdem, dass jetzt dieser Gipfel stattfindet und zu sehen, ob da überhaupt irgendwas beschlossen wird oder ob das jetzt ein symbolischer Akt ist.
Ja, genau, ja, das wird schon spannend werden, weil so die Eröffnung durch Papst Franziskus war ja wohl, dass er sagt, die Leute wollen Taten und nicht Worte. Damit hat er
von der Kirche.
Damit hat er erstmal recht. Aber ob es dazu kommt tatsächlich, dass da sich was ändert, ist die zweite Frage. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Gipfel noch geht.
Wann hat das letzte Mal die Kirche Taten und nicht Worte sprechen lassen?
Bei den Kreuzzügen.
Nice.
Dann wieder eine Weile her.
Ja.
Gott will es, war da ja das Motto.
Echt?
Ja. Das war das Motto von einem von den, die haben ja mehrere gemacht, von einem von den Kreuzzügen, weil Gott will es. Was ein gute Catchphrase ist, kann man immer sagen.
Wollte ich gerade sagen, das könnte man ja jetzt auch so die Klimaschüler, die immer freitags demonstrieren. Ich wünsche mir hiermit offiziell ein Gott will es Schild auf dem nächsten Klimawalk am Freitag.
Ja, genau, das ist einfach so ein Satz, den man in jede Argumentation anhängen kann, einfach als Endplädoyer.
Oh, beim ersten Roman. Einfach vorangestelltes Zitat. Gott will es.
Gott will es. Genau. Mit diesem Satz wurden wirklich viele Menschen umgebracht, aber auch dieser hippe 20-something-Roman fängt damit an. Ist das nicht toll? Mir hat neulich jemand gesagt, es hätte noch niemand einen Roman über die Verlorenheit unserer Generation geschrieben.
Ich würde dagegen stellen, die These, es hat noch niemand keinen Roman über die Verlorenheit unserer Generation geschrieben.
Richtig, ja, das würde ich auch sagen. Außerdem ist, glaube ich, unsere Verlorenheit nicht wesentlich anders als die Verlorenheiten anderer Generationen.
Findest du nicht?
Nee.
Ich meine, wir sind so verloren, dass wir einen Männlichkeitspodcast machen. Haben die anderen Generationen noch nicht gemacht?
Die anderen Generationen hatten die technischen Möglichkeiten noch nicht, sonst hätten Schiller und Goethe das sofort gemacht.
Meinst du?
Ja.
Was haben die denn über Männlichkeit zu sagen gehabt?
Alles.
Richtige Germanisten-Antwort. Ich habe ihre Tagebücher gelesen. Alles.
Alles.
Können die sagen dazu.
Ja, genau. Ist so.
Vielleicht ist es wirklich so ein reines Kommunikations- oder Mediums-Ding, dass unsere Generation verlorener wirkt, weil es mehr kommuniziert wird.
Hm.
Auf mehr Kanälen und dadurch einfach präsenter ist.
Ja, also genau. Wahrscheinlich muss man wieder relativieren. Ja, ich glaube schon, dass es eine spezifische, also dass es spezifische Eigenheiten gibt jetzt in unserer Generation, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden will. Weil das ja ein bisschen willkürlich ist immer, finde ich. Also ich glaube schon, dass es spezifische Sachen gibt, eben durch die mediale Vermittlung, die man bisher noch nicht hat, auch durch einfach andere Möglichkeiten und hierzulande auch einen Wohlstand, den es so bisher in der Stabilität und in der Breite, glaube ich, noch nicht gab. Es gibt schon spezifische Eigenheiten, die wir haben.
Hm. Oh, mein Kopf ist gerade so leer. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Fuck.
Das ist die Verlorenheit unserer Generation, die Max hier gerade performativ darstellt.
Ja.
Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ist ja auch egal.
Es gibt diesen ultra pathetischen Satz aus meiner Lieblingsserie Newsroom, wo sie dann sagen, the first step to... Was war das nochmal? To tackling a problem is recognizing there is one. Puh, deep. Also der erste Schritt, ein Problem anzugehen, ist festzustellen, dass es eins gibt. Und aber natürlich kann man nicht feststellen, dass eine Generation verloren ist, weil diese allgemeinen, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Platzhaltersätze ja gar nicht funktionieren. Also es gibt ja nicht die eine unsere Generation, die so und so ist. Also das ist ja genau wie bei Männlichkeit, genau wie bei Männerbildern und so. Das lässt sich ja nicht schablonenhaft immer auf eine Generation anlegen. Oder wie das Jugendwort des Jahres, was irgendwie 95% der Jugendlichen nicht kennen. Was dann aber angeblich dann ja auch immer prägend für eine Generation sein soll. Also Fly sein, jetzt so, alle reden Englisch, so ist die Generation international in dieser globalisierten Welt, ja.
Hm.
Bist du Fly, Ansgar?
Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also kann sein, ja. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht bin ich, ohne es zu wissen, extrem Fly. Das ist auch nicht schon ein wahnsinnig altes Jugendwort. Das ist doch, als du noch jugendlich warst, war das mal Jugendwort.
Mhm.
Okay. Mh.
Das ist für dich ein Maßstab von alt, dass als ich noch jugendlich war, das... Du redest so, als wäre ich irgendwie 50 oder so. Das ist so eine Frechheit.
Ach, bist du gar nicht?
Mein Name ist Ansgar und ich habe mit 17 Abi gemacht. Du in deiner jugendlichen Generation. Mit wie vielen Jahren hast du Abi gemacht?
18.
Okay.
Also ich habe mein Zeugnis gekriegt, da war ich 18. Ich habe die Prüfung, glaube ich, noch mit 17 geschrieben. Kann das sein? Oder? Hm. Ja, doch, ich glaube, ja. Spannend.
Mega. Wolltest du mir nicht von irgendeinem Buch erzählen?
Ja, doch. Und das schließt auch ein bisschen an das Missbrauchsthema an, tatsächlich. Hm. Oder dass wir das so geplant haben. Ich habe übers letzte Wochenende, während ich eigentlich ganz andere Sachen hätte machen sollen, ein wenig Leben gelesen von Hanya Yanagihara, was ein Buch ist, was ich glaube 2017 auf Deutsch rauskam und extrem breit diskutiert wurde. Das ist so ein fast 1000-seitiger Roman über vier Männer, also Männerfreundschaft zwischen vier Typen in New York, die man so, also in Rückblenden von ihrer Kindheit bis sie dann so 50 Richtung 60 sind, begleitet. Und das Interessante daran für unseren Podcast ist, dass es tatsächlich um vier Männerfiguren geht und eigentlich im ganzen Roman die Frauenfiguren nur sehr, sehr am Rand bleiben. Also es kommen so ein, zwei Frauenfiguren regelmäßig vor, aber die bleiben sehr, sehr vage und spielen überhaupt keine tragende Rolle. Und es geht eben in diesem von einer Frau geschriebenen Roman eigentlich nur um Männer. Und das Interessante daran ist, ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen, die mir diesen Roman empfohlen hat. Und die meinte, dass Männer da intimer porträtiert werden als in den meisten anderen Romanen, die sie kennt. Weil es sonst, meinte sie, immer, wenn es um Gefühle geht, direkt aus weiblicher Sicht erzählt wird.
Und da geht es um Gefühle aus männlicher Sicht.
Genau, ja.
Und meint sie damit, dass männliche Autoren das nicht so gut können, Gefühle aus männlicher Sicht zu schreiben?
Ja, ich glaube, sie meint vor allem, dass sie das nicht machen. Okay. Oder nicht in der Konsequenz machen, wie in diesem Ein wenig Leben-Roman. Der, um das kurz noch zu sagen, da geht es eben um in weiten Strecken auch um Missbrauch und auch um Traumatisierung und um eben so Beziehungen, die so schwanken zwischen einer Liebesbeziehung und einer Freundschaft, wo man irgendwie nicht so, wo es alles sehr uneindeutig ist über weite Strecken, und es ist eben immer sehr, sehr emotional. Also es ist exzessiv, wird oft gesagt, und das würde ich auch sagen, sowohl in der Länge als auch in der Darstellung von Intimität, als auch in der Darstellung von Gewalt. Also es ist, ich glaube, das brutalste Buch, was ich überhaupt gelesen habe. Gleichzeitig aber auch gibt es sehr zärtliche Stellen, so, wo dann einer der Freunde immer versucht, die Hauptfigur, die eben diesen Missbrauch erlebt hat und erlebt weiterhin über den Verlauf des Romans, versucht zu retten quasi und aus diesem Trauma rauszuholen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich andere Männerfiguren kenne, so in der Literatur, die ich bisher gelesen habe, die so intim sind und von Männern geschrieben oder überhaupt so intime Männerfiguren. Und mir sind so ein paar vielleicht eingefallen, aber Bertha. Vielleicht fällt, wollte ich gerade sagen, genau. Zum Beispiel, ja. Der ist ja auch sehr feinfühlig und sehr sensibel und so. Mhm. Und man kriegt über, also das Ganze, der Roman ist ja im Prinzip dazu da, um sein Innenleben kennenzulernen. Aber ich dachte, vielleicht fallen dir noch welche ein.
Ich spick gerade mal so ein bisschen rüber zu meinem Bücherregal. Dann hätte ich noch von Föhr, Hier bin ich, im Angebot. Oder generell einfach alle Bücher von Föhr.
Habe ich auch nicht gelesen. Sag mal.
Da geht es um einen männlichen Protagonisten, der in den USA lebt und Jude ist und überlegt, als es zu einer Katastrophe kommt in Israel, zurückzufahren nach Israel, also praktisch mit diesen Heimkommern da mitzufahren und für den Staat Israel zu kämpfen. Und das ist auch ein Roman über eine Familie, aber auch sehr, sehr nah dran an dieser männlichen Figur und dessen Gefühle zu, oder deren Gefühle zu, naja, zu Heimat, zu Verantwortung und diese ganzen Themen. Das fand ich schon sehr intim. Ja, und dann dieses, was er da geschrieben hat, über 9/11 war ja das. Unglaublich nah und Dingens, war das Föhr?
Extrem laut und unglaublich nah.
Aber das war doch auch so ein Ding. Um einen Jungen, der seine Eltern bei dem Anschlag da von 9/11 verloren hat. Ist ja auch mega private. Herrndorf-Bücher.
Ja, aber
Herrndorf hat vielleicht manchmal noch so eine gewisse coole Abgeklärtheit.
Ja, schon heftig. So wie auch Christian, also so Faserland von Christian Kracht. Das geht, glaube ich, in eine, von der Figur her, nicht von dem drumherum, aber von den Figuren her in eine ähnliche Richtung.
Klar, aber die Frage ist dann ja vielleicht auch, kannst du in der Literatur so wirklich nur Nähe zu Figuren aufbauen, wenn die völlig unironisch ist und so das pure Gefühl da ist?
Also nein, das will ich nicht, das will ich nicht sagen, aber trotzdem ist, glaube ich, in den Sachen, die wir, oder die du jetzt genannt hast, ist ja oft so, eben so, dass es dann ironisch gebrochen ist oder so, und dass es eben nicht so ein nicht so direkt und quasi radikal emotional ist, wie jetzt in diesem Yanagihara-Roman. Und vielleicht ist es eben so, dass man dann eine Frau braucht, die diesen Roman schreibt über Männer.
Also die These bleibt ja jetzt im Raum stehen, kann sie das als Autorin, hat sie es geschafft als Autorin und halt auch als Frau diesen Figuren eine emotionale Tiefe zu geben, womit männliche Autoren Schwierigkeiten haben, ihren männlichen Protagonisten oder auch weiblichen diese Art von Tiefe zu verleihen.
Naja, das ist auch schon wieder so wertend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Männer keine Tiefe können oder so. Also das ist nicht, was ich sagen will, sondern tatsächlich habe ich eben so eine Art von Männerfigur, kannte ich vorher noch nicht, die eben so konsequent auf der einen Seite irgendwie, also genau, diese Mischung aus Verletzlichkeit und so einem Schutzpanzer, aus Leute auf Abstand halten und erfolgreich sein, und kannte ich bisher noch nicht so richtig, weil eben diese ganzen Sachen, die man dann bei den Figuren beschreibt, eben, dass man zum Beispiel auf Abstand geht und ironisch wird, das dann eben oft gespiegelt ist in der Art, wie geschrieben wird. Also auch bei Herrndorf, auch bei, was weiß ich, Faserland, was wir jetzt schon hatten. Werte nehmen wir vielleicht mal raus, ist einfach nochmal eine andere Sache.
Schublade.
Andere Schublade, genau.
Also hat dir in dem Buch gefallen, dass es sich weniger hinter Ironie oder solchen Sachen versteckt,
ja,
sondern mehr zulässt, diese Gefühlszustände der Protagonisten darzustellen. Ich glaube, wir drehen uns, wenn wir jetzt nur über die Literatur sprechen, drehen wir uns ein bisschen im Kreis, weil ich dann jetzt wieder zum Anfangspunkt zurückkommen würde, dass ja auch Ironisierung nicht Emotionalisierung ausschließt in der Literatur. Die Frage wäre ja dann jetzt nochmal, wie werden Männer dargestellt? Und vielleicht nicht nur in der Literatur. Also wie werden emotionale Männer dargestellt, frei von Ironisierung? Oder können sie das überhaupt? Also ich habe ja letzte Folge so viel Werbung für Bodyguard gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch das in der Zwischenzeit mal angeguckt. Und da gibt es ja auch keine ironische Brechung drin, sondern da gibt es dafür praktisch als Konterfei zu dem emotionalen Protagonisten, gibt es aber den Umstand, dass er ja nun mal Bodyguard ist und damit ja immer noch in dieser klassisch männlich konnotierten Rolle des Beschützers drin ist. Und das ist ja praktisch das von der Serie gesetzte Gegengewicht zu Verletzlichkeit.
Ja, genau.
Und Emotionalität. Ja. Und in der Literatur war das ja jetzt, bei den Beispielen, die wir genannt haben, war da das Gegengewicht praktisch Humor. Nur mal so als Beispiel. Oder eine gewisse Arroganz der Figuren, die dann wiederum eine Verletzlichkeit suggeriert, aber nicht darstellt.
Gibt es eine Männerfigur in der Literatur oder in der Serie, mit der du dich sehr identifizieren kannst?
Ich glaube, ich mochte immer, als ich noch kleiner war, Sirius Black aus Harry Potter. Den fand ich irgendwie gut. Und anders, also Dumbledore fand ich auch gut, aber mit dem hätte ich mich weniger identifiziert, weil der ja immer so eine Mentorenfigur war. Ja. Wohingegen bei Sirius Black, dadurch, dass er so ein bisschen jünger war und immer so eine kumpelhafte, hey, der nette Patenonkel von Harry war das dann ja noch so ein bisschen mehr auf einer Ebene.
Und es hat sich wahrscheinlich noch verstärkt, als dann beschrieben wird in den Rückblenden, wie gut er aussieht als Jugendlicher.
Na klar, das hat auch geholfen. Da habe ich mich sofort selbst drin gesehen und dachte, wow.
Wow, ich kann mich bestimmt auch mal in einen großen Hund verwandeln. In einen großen blonden Hund.
Ja.
Ja, aber tatsächlich ging es mir auch so. Ich hätte ja auch bei Harry Potter, hätte ich genau diese zwei, also hätte ich auch Dumbledore und Sirius Black.
Echt?
Ja.
Ach geil.
Hätte ich auch gehabt.
Warum?
Weil, also so, Dumbledore fand ich irgendwie immer, also genauso wie die Figur ja auch eingelegt ist, wenn man das mit ein bisschen Abstand sieht, der soll ja so, der ist ja deswegen faszinierend, weil er immer sehr unklar bleibt. Also man weiß irgendwie, er ist sehr wohlwollend, was sich dann so langsam auflöst, sodass man irgendwann so auch so ein bisschen einen Hint kriegt, dass er auch eigene Ziele verfolgt, aber man weiß es nicht genau. Dann ist er so super unangefochten mächtig, aber nicht auf eine
gewalttätige Art.
Genau, sondern eher auf so eine Art, die, wo man irgendwie, und das ist ja auch sehr geschickt beschrieben, wo man so ein Charisma anmerkt, aber tatsächlich zum Identifizieren ist er natürlich zu distanziert. Und Sirius Black im Gegensatz ist schon so eine viel zugewandtere Figur und viel präsenter. So auch mit seinen, es wird viel schneller klar, was er für einen Konflikt hat. Es ist viel schneller klar, dass er irgendwie nicht so wie Dumbledore, bei dem er es sehr spät einsetzt, dass er irgendwie Probleme hat, bei denen Harry ihm helfen kann. Sondern bei Sirius Black ist im Prinzip ja das erste Mal, dass wir ihn so richtig kennenlernen im dritten Band, ist es schon so, dass dann Hermine und Harry ihn retten kommen und so. Also es ist irgendwie eher so eine gleichberechtigtere Figur.
Ja, und anders als bei Dumbledore, wo ja auch dies, was du schon meinst, das Kalkül eine große Rolle spielt, ist es ja bei Sirius noch viel mehr so straightforward, dass er alles für Harry tut und ganz doll gern der tollste, wichtigste Superpatenonkel für Harry sein will. Und das ist ja auch eine Form der Liebe oder der Zuneigung, die ja total irgendwie auch bewegend ist und ja auch, glaube ich, als vielleicht auch als Ziel eine gute Sache ist.
Ja, und er ist natürlich auch verletzlich einfach, ne? Also man erfährt dann, dass seine Familie ihn verstoßen hat und so weiter. Also er kriegt so viele Facetten, wo man das Gefühl hat, man kommt näher an ihn ran.
Ja. Den ich auch noch mochte, war Remus Lupin. Der ist allerdings ein bisschen so distanzierter von dem Ganzen.
Genau, er ist also so ein Lehrer, halt so, ne? Ja.
Der war eher so als Figur spannend.
Ja, das stimmt, ja. Wobei ich mir
und
die,
Snape.
Und Snape. Ja, mit Snape habe ich mich mir sehr identifiziert. Ich habe gedacht, ich würde auch so gerne in einem Kerker wohnen. Das ist toll.
Und immer diese Emo-Frisur.
Yay.
So ein verbuschelter Beetle.
Nee, ein fetthaariger Beetle.
Heute hätte Alan Rickman Geburtstag gehabt.
Oh.
Wenn er noch lebte.
Ja. Ja, er ist natürlich eigentlich der faszinierendste, also einer der faszinierendsten Schauspieler in diesem Harry Potter Franchise. Ne?
Voll. Genau wie die Figur ja auch eine der faszinierendsten ist.
Richtig, ja. Das stimmt. Und ich kann mir tatsächlich die Filme, wo Remus Lupin mitspielt, nicht mehr ohne gewisse Gänsehaut angucken, weil er zwar so eine super nette Figur ist, aber der gleiche Schauspieler hat auch den bösesten Bösewicht, den ich kenne, gespielt, nämlich den aus der dritten Staffel von Fargo, der einfach so ein bulimischer, ganz ekliger Typ ist, der irgendwie eigentlich fast nie, glaube ich, selbst Gewalt anwendet, aber der steht dann zum Beispiel da und stochert sich mit so einem Zahnstocher so im Zahnfleisch rum und dann wird so ganz nah rangezoomt wie auf seine kaputten Zähne.
Oh.
Und dann ist er immer da und dreht dann so eine relativ alltägliche Situation in sowas wahnsinnig Unheimliches, indem er dann immer zum Beispiel sagt, also es ist dann so eine Alltagskommunikation, der will irgendwas von jemandem wissen, aber es ist halt völlig unpassend, weil es einfach irgendwie so abends ist und sie sind mit so einem Family-Dinner und er ist einfach reingelaufen und ist dann mit denen und sagt, er ist jetzt der Geschäftspartner von dem und das stimmt halt eigentlich nicht. Und so, also so das deswegen kann ich mir den nicht mehr angucken, ohne dass ich denke, oh. So. Aber vielleicht kriegen wir nochmal einen Männlichkeitsaspekt daraus, aus diesen Figuren. Auch bei Harry zum Beispiel, der ja schon eigentlich eine sehr klassische Männerfigur ist in der Hinsicht, dass er so, also er ist so der klassische männliche Protagonist von Jugendromanen, deshalb, weil er so von Anfang an auserwählt ist, das ist immer safe. Hm? Wo jetzt wir diskutieren können, ob das eine sehr männliche Sehnsucht ist oder nicht.
Also, ich wollte gerade sagen, das ist doch schon bei Sokrates auch schon immer so.
Bei Sokrates?
Es gibt die Prophezeiung.
Bei dem Jugendroman von Sokrates.
Nee, gerade deshalb nicht nur bei Jugendromanen, sondern dieses der Auserwählte. Es gibt die Prophezeiung und er muss die Helden-Epos da seinem Weg folgen.
Das ist Sokrates?
Nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerne einen alten griechischen Namen sagen.
Ja, Ödipus vielleicht. Aber bei dem läuft das alles nicht so gut. Jedenfalls, Harry...
Achilles.
Jetzt sollen wir einfach random antike Männernamen droppen.
Georgos.
Genau, der berühmte Georgos.
Die ja, Georgos, der war auch auserwählt.
Ach so, genau. Aber auf jeden Fall gibt es wenig auserwählte Frauen. So, diese komische Christusfigur ist meistens männlich. Dann kann er auch ganz viele Sachen ganz, ganz toll. Er ist wahnsinnig sportlich und kann ganz toll Quidditch spielen. Er ist auf sich selbst zurückgeworfen, weil seine Eltern tot sind und seine Verwandten scheiße. So, also er ist auch so ein Lonesome Rider, bis er dann Freunde findet. Und er ist so super klug und so. Und immer derjenige, der alle rettet am Ende. So, das sind schon, ja, irgendwie klassische Männlichkeitsaspekte, die hier geschildert werden, oder? Mhm. Oder könnte man sich Harry Potter mit einer weiblichen Protagonistin vorstellen?
Ich glaube, besonders war ja bei Harry Potter dieser krasse Bezug zu den Freunden, die er hat, also halt zu Hermine und Ron. Und also, dass da dieses Freundschaftsding ja so wahnsinnig zentral war. Also jetzt bei der anderen Jugendliteratur, die ich noch gelesen habe, jetzt so Eragon oder Artemis Fowl, da waren das ja wirklich krasse Alleinkämpfer, die an sich einfach schon auserwählt sind, alle Superpowers haben und niemanden sonst brauchen, bis ja, aber auf hin und wieder mal einen witzigen Sidekick oder so.
Aber Eragon braucht auch seinen Drachen.
Ja, komm.
Die sind doch total gleichberechtigt.
Und Harry braucht seinen Besen. Aber das
also komm, der Drache, also wie heißt der? Saphira oder so. Der hat irgendwie so einen Namen. Achso, weil er blau ist, natürlich Saphira, also sie. Das ist eine weibliche Figur. Die hat total
ist
viel
kein
Einfluss
Mensch
auf die Handlung.
Und gildet damit nicht.
Ah, verstehe, ja.
Aber bei Harry Potter haben wir doch gut, Ron kann gar nichts, aber
Ron ist witzig und nett. Ist
witzig und
nett. Hat eine gute Familie.
Und aber kann ja irgendwie auch zaubern. Hermine ist klüger und kann irgendwie auch zaubern. Zusammen arbeiten die ja schon oft, um irgendwelche Sachen da zu lösen, um irgendwelche Probleme zu lösen, Rätsel zu lösen und dieser ganze Shit. Also ich finde, es hat schon noch eher was, auch wenn er trotz dieser Prophezeiung immer so wahnsinnig im Zentrum steht, werden die Probleme tackeln, die ja schon immer so als Team, wie so bei Teambuilding-Maßnahmen im Escape Room.
Naja, aber also es endet, glaube ich, fast jeder Band damit, dass Harry was alleine machen muss. Harry muss dann alleine Voldemort im Körper von Quirrell bekämpfen. Harry muss alleine diesen Patronus am Ende vom dritten machen. Harry muss im vierten die ganze Zeit alleine irgendwelche Aufgaben lösen. Harry muss am Ende dabei sein, wenn Voldemort und Dumbledore kämpfen. Harry muss alleine, um jetzt mal in den siebten zu springen, dann zu Voldemort und dann sterben.
Ja, na klar,
oder doch
weil
nicht
er
sterben.
Immer dieser fucking Auserwählte
genau,
ist.
Ja, also
aber das
es
sind
gibt
ja auch nicht immer
starkes...
Sachen, die er sich persönlich ausgesucht hat.
Also nee, aber trotzdem ist das das Muster. Und ich glaube schon, dass es...
Er hat im vierten Band hat er seinen Namen nicht in den Feuerkelch gemacht, den hat ein anderer da reingemacht, der wollte gar nicht mitmachen bei dem Trimagischen Turnier.
Ja, aber trotzdem muss er das dann. Also so,
ja, und hat es geschafft mit Hilfe seiner Freunde.
Ja, das bestreite ich auch gar nicht, aber trotzdem geht es mir eigentlich mehr um dieses Motiv von dieser Jesus-Komplex.
Ja, na klar, die Bücher heißen ja auch Harry Potter.
Ja, also, genau.
Natürlich.
Die Freunde von Harry Potter.
Harry und seine illustren Freunde.
Hermine Granger. Und der Feuerkelch. So, klingt auch nicht ganz so gut. Nee, aber so, also das ist ja schon, und damit schließt sich vielleicht der Kreis zu Jana Gehara, weil es auch da um eine zentrale männliche Figur geht, die nicht auserwählt ist, aber herausgehoben durch dieses super verstörende Leid, was der schon in seiner Kindheit erfährt. Jude heißt die zentrale Figur, was er schon in seiner Kindheit erfährt und was dann sein ganzes Leben prägt. Und das ist eigentlich das, wofür sich die Autorin dann interessiert. Also ich will nicht sagen, dass jedes Buch mit einem Protagonisten per se in meine These reinspielt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein männlicher Gedankengang, dass man sich irgendwie so als herausgehoben empfindet
permanent. Aber du fandest ihr Buch doch gut. Also ich bin gerade
etwas verwirrt. Ja, doch. Also es ist gut, aber es ist so ein Motiv, was ich immer wieder sehe.
Ja, das aber auch immer wieder
kritisiert wird. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut fand. Aber
gerade bei der Jugendliteratur wird es doch viel kritisiert, also dass jetzt auch versucht wird, dafür zu sorgen, dass es mehr weibliche Protagonistinnen gibt, auch mehr, wo gezeigt wird, dass auch junge Frauen was schaffen und hinkriegen und nicht immer nur Sidekick sind oder irgendwie Hilfe kriegen oder so. Ich finde halt immer vielleicht auch, weil ich aufgewachsen bin mit den Büchern, aber dass Harry Potter da immer noch so ein bisschen raussteht, insofern, als dass ich es immer ein bisschen billig finde, es deswegen zu kritisieren. Man kann ja trotzdem dafür sein, dass es mehr Bücher gibt mit weiblichen Protagonisten. Und
ich meine, es gibt auch in Harry Potter gute Frauenfiguren.
Genau.
So auch ambivalente Frauenfiguren, ganz viele. Und auch einfach full-blown böse Frauenfiguren. So, also es gibt es ja alles. So von dem her ist es keine, also will ich jetzt nicht sagen, Harry Potter ist eine sexistische Buchreihe oder irgendwas, auf keinen Fall. Aber trotzdem gibt es da eben dieses Motiv.
Was es jetzt auch in dem anderen Buch gab. Mm.
Genau, in Ein wenig Leben von Hanya Jana Gehara, um den Namen für dich nochmal zu sagen.
Danke.
Genau, also vielleicht kann man das anwenden auch auf viele andere Phänomene. Also wenn wir in Literatur so ein Motiv, was so oft wiederkommt, finden, schon bei Sokrates und dann bis jetzt in aktueller Jugendliteratur, dann ist es wohl ein...
Weißt du, was mir gerade auffällt? Harry Potter hat auch eine Frau geschrieben.
Ja, what? Genau. Ja,
what? Ja. Ah!
Krass.
Wow, der Kreis schließt sich ja wirklich.
Crazy.
Holy shit.
Aber also dann kann man das vielleicht anwenden auf viele andere Phänomene in der echten Welt quasi. Das ist eben, wenn Männer einen Hang haben, sich auserwählt und herausgehoben zu fühlen, dann erklärt es vielleicht Donald Trump
oder Christian so. Lindner.
Christian Lindner.
Der hat Harry Potter gelesen. Und dann...
Ich muss in einem Unterhemd auf ein Plakat. Wie mache ich das?
Ich brauche eine Aktentasche.
Ja.
Probleme sind dornige Chancen. Wie beim dritten Band, als es diese Dornenpflanze gab. Das war eine Chance. Oh, Christian Lindner liest Harry Potter.
Das würde ich gerne sehen.
Das ist ein Format, das ich mir auch wünschen würde.
Ein Reaction-Video von Christian Lindner.
70 Stunden lang, weil er auf alle Bücher reagiert.
What? Krass, boah.
Ich glaube, 70 Stunden reicht da überhaupt nicht aus.
Ne? Nee, klar, also müsste er schon sehr schnell lesen. Er kann sicher sehr schnell lesen, er ist Politiker.
Klar. Aber er liest nicht laut, also man weiß nie, was er gerade liest. Man sieht immer nur, wie er reagiert.
Genau, man muss dann irgendwie so rekonstruieren, was er gerade, wo er gerade sein könnte, wenn man sein Lesetempo irgendwie berechnet. Und dann sieht man, dass er total erschreckt ist von der Szene, wo, weiß nicht, der Geist kommt, während Harry badet oder so. What? Krass, what?
Das ist so die Szene, die dir als erstes einfällt.
Bei der Christian Lindner
erschrecken würde. Da warst du richtig traumatisiert, als du das gelesen hast. So, wow. Harry badet okay. Und da kommt ein Geist einfach rein. Ja, die katholische Kirche trifft sich zum Missbrauchsgipfel.
Es wurde übrigens von verschiedenen katholischen Stellen damals, als es noch rauskam, diese Reihe Harry Potter auch sehr kritisiert, dass es ein Ersatz Jesus sei.
Wie Harry sein Ersatz Jesus?
Ja, dass es gefährlich ist, weil das vielleicht ein konkurrierende Erzählung zur Bibel und zur christlichen Lehre ist.
wie Freddie Mercury. Der war mein Ersatz Jesus, beziehungsweise ist er immer noch.
Your own personal Jesus?
Ja. Oder?
Das ist doch von Queen, oder?
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Es wird eine Folge sein mit ziemlich harten Cuts, glaube ich. Wir haben heute einfach mal so einen Harry Potter Cast rausgehauen.
Richtig.
Weil wir es können, weil wir wissen, wir haben die Fanbase. Verzeiht uns das, ihr liebt uns trotzdem.
Okay. Ja, dann wird endlich mal Harry Potter ein bisschen promoted.
Genau.
Finde ich gut.
Und damit wünschen wir euch noch happy Semesterferien, beziehungsweise an die arbeitende Bevölkerung.
Happy Arbeit.
Happy Arbeit. Macht's gut.
Ciao.